Was ihr hier seht, das ist der Blick südlich von der Altstadt Jerusalems ins Kidrontal. Ungefähr in dieser Gegend ist Jesus damals auf die Stadt zugeritten. Und zufällig stand, als ich da war, auch noch so eine Gruppe von Eseln daneben. Oder die Profis sehen wahrscheinlich, dass das eher Maultiere sind, aber ich lasse die mal als Esel durchgehen. Ja, es geht heute um verschiedene Aspekte dieser Ankunft Jesu in Jerusalem vor seiner Leidenszeit, vor seiner Passion. Und da soll zunächst mal um Erwartungen gehen. Mit Erwartungen ist das ja so eine Sache. Vor vielen Jahren, als wir unseren ersten Norwegen-Urlaub mit der Familie gemacht haben, da ist uns ein sehr schönes Foto von einer super romantischen, rot gestrichenen norwegischen Hütte ins Auge gesprungen. Und da haben wir gleich gedacht, das ist es. Das wird unser Traumurlaub. Und der Eigentümer war auch Christ. Und da haben wir gedacht, was soll da noch groß schief gehen? Das wird bestimmt eine super Geschichte. Und dann sind wir da angekommen und es war auch romantisch, die Gegend, aber das Haus eher weniger. Also, wir hatten dann erstmal mit einer Mäuseplage zu kämpfen. Ich glaube, am Ende waren es unter 150 und die Kinder haben ein Massengrab angelegt. Ja, wir sind extra in den nächsten Supermarkt gefahren, um Spezialmausefallen zu kaufen, um der Plage Herr zu werden. Dazu kam dann noch ein durchgefressener Sicherheitsgurt, weil die sich durch die Entlüftungsklappe im Auto auch noch durchgearbeitet hatten. Es gab aber als Ausgleich dazu Kreuzottern um die Hütte, die die Mäuse dann auch geholfen haben zu dezimieren. Ja, es war eine mühselige Wasserpumpe und so weiter und so fort. Ich könnte jetzt noch einige Storys erzählen. Auf den ersten Blick wurden jedenfalls als Eltern zumindest unsere Erwartungen erstmal ziemlich enttäuscht. Aber dafür haben andere Dinge unsere Erwartungen voll übertroffen. Wir waren wirklich absolut begeistert von dieser genialen Landschaft. Und auch gerade diese besonderen Bedingungen, das war für uns als Familie was Besonderes, ja. Wie wir der Mäuseplage Herr werden konnten, ja, was wir da alles beobachten durften. Und wir haben Pizza gebacken und so weiter. Es war unglaublich spannend, mit der ganzen Familie da diesen Herausforderungen zu begegnen. Wir sind Kanu gefahren, direkt vom Häuschen weg. Und die Kinder haben an der nahegelegenen Küste auch noch Fische geangelt, frische Fische, die wir dann essen durften. Und am Ende ist ein ganz toller Abenteuerurlaub übrig geblieben, an den wir uns heute noch sehr gerne erinnern. Ja, enttäuschte Erwartungen im Urlaub, die lassen sich ja mit ein bisschen guten Willen noch ganz gut abfedern. Aber eine ganz andere Nummer ist das, wenn wir von Menschen enttäuscht werden. Viele und leider auch christliche Beziehungen in unseren Gemeinden, in unseren Familien, in Freundschaften und auch in Ehen, die leiden meines Erachtens sehr häufig an überzogenen Erwartungen. Oft sogar noch angeheizt, gerade bei uns Christen, durch extrem hohe geistliche Ziele. Und dann schlägt die Realität zu, in der man auch viel zu selten selber bereit ist, die eigene Denkweise, die eigenen Gewohnheiten und auch die Eigenarten der anderen positiv zu sehen und sich darauf einzustellen, ohne gleich den anderen ändern zu wollen. Und da fordert jeder von uns jeweils vom anderen maximales Verständnis für die eigene Sicht und erwartet, dass sich der andere natürlich an mich anpasst und nicht umgekehrt. Aber könnte es da nicht vor allem an meinen eigenen und nicht selten auch falschen Erwartungen liegen, weshalb ich von anderen Menschen enttäuscht bin? Könnte es vielleicht sogar an meinem falschen Verständnis von Liebe liegen? Oder dass ich Liebe mit Faszination und Begeisterung verwechsle? Ich bin überzeugt, wir haben auch eben von der Begeisterung an Jesus gesungen, dass das dazugehört. Aber Liebe ist mehr als nur Begeisterung. Und ich muss mich dann auch ganz ehrlich fragen, ob ich andere nur liebe, weil sie gerade am optimalsten meinen Vorstellungen entsprechen. Und die Frage ist, wie lange noch? Oder will ich jemanden wirklich kennenlernen und lieben lernen, wie er ist? stelle ich mich dabei auch auf einen längeren Prozess ein. Also gerade zum Beispiel in der Ehe sogar auf einen lebenslangen Prozess. Wenn mich mein eigener Schein nicht trügen soll, dann ist genau das dran. Und das ist noch wichtiger, wenn es um Jesus geht. Denn als Gott ist er ja nicht in erster Linie Mensch geworden, um meine individuellen Erwartungen zu erfüllen. Er will mein Herr und Meister sein und nicht mein seelisches Wellnessprogramm. Und selbst bei sehr frommen Wünschen, die ich auch selber haben kann und darf, lässt sich Jesus nicht so einfach vor den Karren meiner Erwartungen spannen. Zum Beispiel, wenn du betest, ihr kennt das alle, du betest vielleicht lange und es passiert scheinbar nichts. Und es müsste doch im Sinne Jesu sein, zum Beispiel, dass jetzt dieser Krieg in der Ukraine endlich aufhört oder dass überhaupt Friede in der Welt herrscht oder im engeren Umfeld, dass der Kollege endlich zum Glauben an Jesus findet. Und wenn nicht, ist dann Jesus auf einmal die große Enttäuschung? Jesus lebt, das bekennen wir. Er lebt auch dann, wenn wir enttäuscht sind oder vermeintlich enttäuscht sind. Er lebt und er handelt auch. Da können wir sicher sein, nur häufig bewirkt er etwas oder auf eine Art und Weise, die du nicht erwartet hast. Da findet plötzlich ein schwer kranker Mensch inneren Frieden mitten in seiner Krankheit. Da entstehen lebendige Gemeinden ausgerechnet da, wo Christen am heftigsten verfolgt werden. Oder da erleben Menschen Versöhnung, vielleicht sogar Versöhnung mit den bisher verhassten Nachbarn mitten im Krieg, weil die Not sie zusammenschweißt. Es gibt viele Christen, die haben einen euphorischen Start im Glauben hingelegt und dann haben sie sich nur wegen enttäuschter Erwartungen von Jesus abgewendet, statt sich vielleicht zu fragen, was an ihren eigenen Vorstellungen von Jesus falsch gewesen sein könnte. Wenn wir damals zurückschauen in die Zeit, als die Leute Jesus erwartet haben, als er auf Jerusalem zuritt, ein ganzer Tross von Galiläern und Fans noch mit ihm. Ich weiß nicht genau, was sie von Jesus da erwartet haben. Er ist ja mit großem Tamtam nach Jerusalem eingezogen und das ist ja das Ereignis, an das wir an Palmsonntag, also sprich heute, erinnern wollen. Ich lese mal aus Johannes 12, zunächst nur die Verse 12 bis 13. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Immerhin hatten ja viele begriffen, dass Jesus ein sehr besonderer Mensch gewesen sein muss, mindestens ein Prophet, vielleicht sogar der von den alten Propheten verheißene Messias. Und dann wäre er auch der Nachfolger des Königs David. Und da gab es ja auch zum Beispiel gewaltige Verheißungen im Alten Testament von Jesaja zum Beispiel, die er im Zusammenhang mit diesem Messias angekündigt hatte. Jesaja 35, Vers 5 und 6 zum Beispiel. Da hat schon Jesaja gesagt, dieser Mann wird Folgendes tun. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird frohlocken. Jesaja 35. Und tatsächlich hat ja Jesus Blinde, Taubstumme und Gelähmte geheilt. Vom Messias wurde auch, zum Beispiel von Jesaja auch, aber auch von Daniel vorhergesagt, dass er den Menschen mehr Gerechtigkeit bringen würde, dass er ihnen zu ihrem Recht verhelfen würde. Und das ist doch schon eher eine Aufgabe eines Königs. In Jesaja 11 heißt es, er wird mit Gerechtigkeit richten, die Armen und rechtes Urteil sprechen, den Elenden im Lande Und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Und Ansätze davon, die gab es doch bei Jesus schon reichlich. Schließlich hat er gnadenlos das Unrecht und die Heuchelei der Pharisäer aufgezeigt oder der sogenannten Schriftgelehrten und hat ihre Selbstgerechtigkeit aufgedeckt. Dann würde der Messias laut prophetischer Ankunft jedenfalls ein König sein, noch bedeutender als David. Auch hier nochmal kurz ein Blick in den Propheten Jesaja, Kapitel 23. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Es ist gut, wenn man sich das noch mal vor Augen hält, das haben diese Leute irgendwo im Kopf gehabt. Das wurde ja ausgesagt über ihren König, der da kommen soll. Ein König auch mit einem beständigen Reich. So wie Daniel den Messias als besonderen Menschensohn geschildert hatte. Aus Daniel 7, ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und alle Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Tja, und jetzt kommt Jesus. Jetzt kommt er hier angeritten auf die Stadt zu. Was ist mit ihm? Würde er diese gewaltigen Erwartungen erfüllen? Er hatte ja nicht nur geheilt bis dahin, wir haben es auch eben gesungen in dem Lied, er hat geheilt, er hat böse Geister kaltgestellt, er hat den Sturm gestillt, er hat Tausende mit Brot und Fisch versorgt und sogar Tote auferweckt. Ist doch klar, so eine Macht, die konnte nur vom lebendigen Gott kommen. Jesus war ein Mann dieses lebendigen Gottes, so viel war schon mal sicher. Vor allem dieses letzte Wunder, was er getan hat vor diesem Einzug in die Stadt, die Auferweckung des bereits verwesenden Lazarus, das war doch ein unübersehbares göttliches Zeichen. Das haben ja nicht mal seine ärgsten Gegner angezweifelt. Sie konnten es nicht in Frage stellen, weil es einfach zu viele Augenzeugen gab und weil dieses Ereignis einfach überzeugend war. Man hat es miterleben können. Dieser Mann war wirklich tot und er ist auferstanden, weil Jesus gerufen hat, Lazarus, komm heraus. Jesus muss doch der neue König sein, oder? Jetzt fehlte eigentlich nur noch eins. Und das war die politische Komponente, die politische Königsherrschaft. Das war eigentlich das, was die Leute jetzt erwartet haben. Auf der anderen Seite war das genau das Problem für seine Gegner. Das haben sie am schlimmsten befürchtet und sie wollen es mit allen Mitteln verhindern. Und zwar aus Angst um ihren eigenen Einfluss und aus purem Neid. Das war die Motivation, einen bösartigen Plan zu schmieden, wie sie Jesus umbringen könnten. Das ist ein Kapitel vor unserem Predigttext nachzulesen in Johannes 11, ab Vers 47 und dann auch nochmal in Vers 53. Da fragen sich die Pharisäer und die Schriftgelehrten, was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Unbestritten. Ja, das haben selbst die zugeben müssen. Lassen wir ihn so, dann werden sie alle an ihn glauben und dann kommen die Römer und nehmen uns Land und Leute. Von dem Tage an war für sie beschlossen, dass sie ihn töteten. Also für den jüdischen Hohen Rat, für die politisch einigermaßen einflussreichen Leute war klar, Jesus musste weg. Für sie waren die Würfel gegen Jesus endgültig gefallen, bevor der überhaupt nach Jerusalem geritten kam. Aber im Volk, da sah es noch anders aus. Die Menge hat Jesus zugejubelt. Wir können uns das gut vorstellen, auch in so einer Landschaft. Ja, wahrscheinlich tolles Wetter, die Leute waren unterwegs und sie haben Palmzweige abgehauen und Jesus vor den Esel geworfen. Sie haben auch ihre Klamotten ausgezogen und vor ihm ausgebreitet. Die Menge war völlig euphorisch. Sie erhoffte sich jetzt das große, herrliche Messias-Finale in Jerusalem. Endlich würde sich Jesus im Zentrum ihrer Hauptstadt Jerusalem nicht nur als Wanderprediger und als Prophet und Heiler, sondern auch als politischer König und Herrscher erweisen. Und so war der Empfang Jesu entsprechend vor der Stadt schon so eine Art Volksfest. Ich lese den Bericht nochmal ab Vers 13 in Johannes 12. Sie nahmen Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, in Sacharja übrigens, noch ein Prophet: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Und jetzt schiebt Johannes, der Apostel, ein: Das verstanden seine Jünger zuerst nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Es war ja klar, die Pharisäer haben sich jetzt bestätigt gefühlt in ihrer Befürchtung bei diesem Tumult um Jesus vor der Stadt. Und umso dringender musste der aus dem Weg geräumt werden. Bis dahin kann das Volk ruhig Hosianna rufen, das heißt, Herr, rette uns. Sie würden schon dafür sorgen, dass sich die Begeisterung bald legt. Dass es aber tatsächlich in den nächsten Tagen auch um ihre eigene Rettung geht, und zwar nicht vor den Römern, sondern vor dem gerechten Gericht Gottes, das blickt zu diesem Zeitpunkt niemand außer Jesus. Und selbst der hohe Priester Kaiphas, der Oberschriftgelehrte, ist völlig ahnungslos, als er ausspricht, was Gott ihm in den Mund legt. Kaiphas sagt: Es ist besser für euch, dass ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Und er hat überhaupt nicht die Dimension dieses Satzes verstanden. Aber genau das ist Gottes großer, unfassbarer Plan, den allerdings so niemand erwartet hat. Stattdessen zeigt Jesus seine Herrlichkeit als König ganz anders. Jesus wird sein Leben opfern, um Menschen den Frieden mit Gott zu bringen. Darin besteht sein königlicher Auftrag, in seinem Opfer aus Liebe zu den Menschen, aus Liebe zu seinem Vater im Himmel, den er mit den Menschen versöhnen will durch sein eigenes Opfer. Darin wird seine Herrlichkeit deutlich werden, viel deutlicher als in einer pompösen Erscheinung. Und deswegen auch dieses seltsame Viech als Reittier, der Esel, weil der im Gegensatz zum Pferd kein Herrschafts-, sondern ein Friedenssymbol ist. Und auch diesen Esel versteht Jesus, nicht mal diesen Esel versteht er als politisches Zeichen, sondern als ein geistliches Friedenszeichen. Die Jünger checken das auch nicht. Sie checken nicht die Dimension des Versöhnungsereignisses, das über dem Passafest vor ihnen liegt. Und Johannes ist das eine Extra-Erwähnung wert. Er erwähnt diese Ahnungslosigkeit selbst der Jünger. Vers 15 und 16, so wie es bei Jesaja geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Also die Erwartung des Volkes an den neuen König war damals sicher eher ein mächtiges, königliches, prächtiges Ross, eine herrliche Erscheinung. Und dann kommt Jesus mit diesem friedlich bescheidenen und wahrscheinlich ab und zu auch mal störrischen Esel dahergeritten. Ein Tier, das so bockig sein konnte wie die Menschen, die er retten will. Mit dem Esel enttäuscht Jesus, das denke ich mir zumindest, sicher einige seiner Fans. Und die haben vielleicht gedacht, naja, er ist ja noch auf dem Weg in die Stadt, ja, vielleicht wechselt er ja noch rechtzeitig das Reittier und die Klamotten, sodass er wirklich auch wie ein König Israels daherkommt und nicht wie so ein Wanderprediger aus Galiläa auf dem Esel. Also das ist ja schon nicht so ganz das gewesen, was sie erwartet hatten. Und dann bleibt Jesus auf diesem Tier und er wechselt nicht die Kleidung. Er setzt sich auch keine Krone auf oder lässt sie sich aufsetzen. Er wird in den nächsten Tagen mit einer ganz anderen Herrlichkeit glänzen. Und wie die beschaffen ist, darauf weist er mitten im Trubel dieses Einzugs in die Stadt fast nebenbei hin, weil ein paar Griechen mehr von Jesus wissen wollten. Ich lese mal weiter im Text und entgegen der Ankündigung des Predigttextes noch einmal drei Verse weiter, weil ich habe gemerkt beim Vorbereiten, die muss ich jetzt auch noch dazu nehmen. Johannes 12, Abvers 20. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollen Jesus sehen. Also scheinbar waren die noch ein bisschen weit weg und sie wollten näher ran an diesen Mann auf dem Esel. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Jetzt ist meine Seele voll Unruhe. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Da sprach das Volk, das dabei stand und zuhörte, es hat gedonnert. Andere sprachen, ein Engel hat mit ihm geredet. Es waren hier ein paar Griechen die Auslöser für diese Erklärung Jesu. Ein paar Juden aus der Diaspora, die von Jesus noch nicht genug mitgekriegt hatten und die wollten ihm jetzt so nah wie möglich kommen. Sie wollten direkt zu Jesus und wissen, was es mit ihm auf sich hat. Und dazu hauen sie die beiden Jünger Philippus und Andreas an, die sie dann zu Jesus bringen. Und wenn hier steht, dass ihnen Jesus antwortete, ist anzunehmen, dass Jesus das nicht nur seinen Jüngern Andreas und Philippus gesagt hat, sondern eben auch diesen Männern aus Griechenland, die wissen wollen, wer er ist, und auch die drumherum stehende Menge hört zu. Jesus erklärt sich diesen Leuten und es geht ihm dabei um die Qualität seiner Herrlichkeit als Menschensohn, die Qualität der Herrlichkeit Gottes, die sichtbar werden soll, weil die über die üblichen Erwartungen an einen König hinausgingen. Jesus wird nämlich kein vorübergehendes, sondern ein ewiges Reich begründen. Und das auch nicht durch politische oder militärische Macht, sondern, und das wird die Überraschung sein, er wird nicht nur als der gewaltige Menschensohn auftreten, von Daniel beschrieben, sondern auch als der von Jesaja angekündigte Gottesknecht, der Sündern ihre Strafe abnimmt, indem er sie selbst bereit ist zu tragen. Und dafür wird Jesus in die Stadt reiten. Dafür wird er den Tod am Kreuz durchleiden. Und dieser Plan gehört von Anfang an zur Herrlichkeit Gottes, die an diesem Wochenende sichtbar werden soll. Jesus wird dieses furchtbare Kreuz nutzen, um sich selbst zu opfern. Und er wird dieses Opfer in einen endgültigen Sieg verwandeln. Und das nur nebenbei. Damit werden nicht die Juden, der Hohe Rat oder die Römer die Entscheider über sein Leben sein, sondern er und der Vater im Himmel selbst. Jesus wird ausgerechnet durch diesen ungerechten Kreuzestod die Gerechtigkeit vieler Menschen vor Gott bewirken. Das ist das Wunder, was in den nächsten Tagen passieren wird. Und dann, 3 Tage nach dem Kreuzestod, wird er zusammen mit dem Kreuz und dem leeren Grab seine größten und herrlichsten Königszeichen setzen. In dem Zusammenhang seiner Selbstopferung muss man auch das Weizenkornbeispiel sehen, was Jesus dann noch draufsetzt, weil er zunächst nämlich selbst dieses Weizenkorn sein wird, das in die Erde fällt, sprich ins Grab gelegt wird. Und nur durch sein Blut wird die weltweite Frucht seiner großen Gemeinde aus geretteten Menschen entstehen. Das Weizenkorn wird dann bei Jesus auch zum Bild für alle, die ihm ernsthaft nachfolgen wollen. Und da ändert sich dieses Bild von der Begeisterung, die ja auch berechtigt ist, die Begeisterung an Jesus und was er für Wunder getan hat, die Begeisterung an dem, wie er geredet hat und wie er die Pharisäer in den Senkel gestellt hat. Da kippt dieses Bild in eine etwas andere Richtung, denn Nachfolge ist mehr als Begeisterung über diesen herrlichen Jesuskönig. Jesus Nachfolge ist nicht einfach nur die große Party, sondern wer ihm folgt, der muss bereit sein, mit ihm auch durchs Leid zu folgen. Ich habe mich auch selbst gefragt, ja, es ist schön, wenn ich Jesus Palmzweige meiner Begeisterung hinwerfe. Ja gut, wir haben jetzt keine Palmzweige, aber ihr könnt euch vielleicht innerlich vorstellen, was es bei euch sein könnte. Ja. Vielleicht hüpft ihr auch manchmal vor Freude über Jesus zu Hause in der Küche rum. Das ist total okay, ja, und wir dürfen voll begeistert sein. Aber noch schöner und wichtiger ist, ihm auch in schweren Zeiten zu folgen. Auch dann zu ihm zu halten, wenn alles um euch rum gegen Jesus eingestellt ist. Und das könnt ihr ganz schnell erfahren, ja, wenn über Jesus abgelästert wird, vielleicht in eurer Bekanntschaft oder in der Firma. Oder wie wir es bei dem Lied gehört haben von Andreas zitiert, das fand ich Nachfolge Jesu, wenn man gegen die Nazi-Ideologie den Mut hat, so ein Lied zu dichten und das auch noch von jungen Leuten singen zu lassen. Das heißt, wirklich Jesus nachzufolgen, mutig an ihm festzuhalten, auch wenn es schwierig wird. Und das nennt Jesus an anderer Stelle sein Kreuz auf sich nehmen und sich damit auch für andere zum Knecht und Diener zu machen, so wie er es für uns getan hat. Darin geht uns Jesus voran und gibt uns dazu durch seinen Geist auch die Befähigung dazu. Wir müssen das nicht aus eigener Kraft leisten, aber wir dürfen es zu unserer Bitte machen, dass er uns die Kraft gibt, zu ihm zu halten, auch wenn es härter zugeht. Denn wir folgen ihm nicht in erster Linie zu unserem Vergnügen oder für unser Wohlgefühl oder um unsere Wünsche und Erwartungen zu erfüllen, sondern um Gottes Reich zu bauen, damit weitere Menschen gerettet werden. Die Verheißung für die manchmal auch schwere Nachfolge ist dann aber ganz sicher das ewige Leben, und gegen das wird alle irdische Herrlichkeit verblassen. Aber auch einmal alles Leid. Und um Menschen dieses Leben zu bringen, ist Jesus damals nach Jerusalem eingeritten. Dafür wollte er leiden und hat gelitten. Und das, obwohl er schon wusste, dass es nicht lange dauern würde, dass die Menschenmenge rufen wird: Kreuzige ihn. Sein Leidensweg war brutal, aber er ist ihn bewusst für uns gegangen. Eben nicht nur als erhabener König und Gottessohn, sondern vor allem auch als erniedrigter Mensch, der mit uns mitfühlt. Deswegen wagt er es auch vor seinen Jüngern und diesen Leuten, die um ihn stehen, zu zittern und zu klagen. mitten im Trubel der noch begeisterten Menge, sagt er: Jetzt ist meine Seele voll Unruhe. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Also Jesus ist überhaupt nicht begeistert in dieser Lage. Ja? Er ist fast verzweifelt, weil er sieht, wie sich das ändern wird, wie sich auch die Begeisterung der Menschen ändern wird. Und dann fasst er wieder Mut, weil er das Ziel vor Augen sieht und sagt: Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Da sprach das Volk, das dabei stand und zuhörte: Es hat gedonnert. Andere sprachen: Ein Engel hat mit ihm geredet. Eine bemerkenswerte Geschichte, so irgendwie am Rande und doch ganz wichtig. Gott, der Vater im Himmel, antwortet hier ganz prompt, denn in der Tat, nur durch Jesu Kreuz und dann das leere Grab wird seine Herrlichkeit als Gott sichtbar werden. Und so hat ja Jesus ein ewiges und viel gewaltigeres Friedensreich begonnen, als sich das damals irgendwer aus dieser Menge hat vorstellen können. Der Schein des Königs auf dem Esel hat nicht getrogen. Seine Herrlichkeit ist Gottes Herrlichkeit und die ist wahrhaft königlich, weil sie die viel zu kleinen, falschen und nur diesseitigen Erwartungen enttäuschen musste, um uns dafür viel Größeres zu schenken. Und das wünsche ich uns allen, dass wir nicht vorläufig enttäuscht von Jesus uns zurückziehen, sondern dass wir damit rechnen, dass er sich in deinem und meinem Leben auch als der König erweisen wird, der viel Größeres vorhat, als uns kurzfristig durch das ein oder andere Problem zu helfen. Er bringt das Licht einer Herrlichkeit, die selbst die dunkelste Nacht des Todes ausleuchtet und ein mit Gott versöhntes, ewiges Leben bringt. Amen. Ich bete noch. Ja, Herr, ich danke dir, dass du diesen schweren Weg gegangen bist, dass wir darin auch deine unfassbare Liebe sehen, zum Vater und zu uns. Danke, Herr, dass du nicht aufgegeben hast, dass du nicht ausgewichen bist oder dass du die Begeisterung der Menge auf eine falsche Art und Weise aufgegriffen hast. Danke, dass du für uns gelitten hast, dass du auferstanden bist und lebst und unser Herr sein willst. Danke, dass wir dein Reich als etwas viel Größeres sehen dürfen, als nur eine vorübergehende politische Macht. Danke, Herr, dass wir dir nachfolgen und deine Kinder sein dürfen. Amen.